ARD.
Stefan, das sind ja schon beunruhigende Ereignisse in den letzten Tagen und Wochen. Also nicht, dass der gesamte Krieg in der Ukraine und auch im Gazastreifen bislang spurlos an uns allen vorübergegangen wäre. Aber der Abschuss von russischen Drohnen über polnischem Territorium ist schon ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. Findest du nicht auch?
Zuerst mal ja, auf der anderen Seite dachte ich mir, so ist es aber ja auch ein Beleg dafür, dass die Flugabwehr funktioniert und die Zusammenarbeit vor allen Dingen der verschiedenen NATO-Partnerländer ja auch wirklich funktioniert, soweit wir das beurteilen können. An dem Abschuss der Drohnen waren ja polnische und niederländische Kampfjets beteiligt. Das fand ich so jetzt auch erstmal so ein bisschen so einen beruhigenden Aspekt, aber ja, eine Eskalation definitiv, auf jeden Fall eine Eskalation in Sachen Dreistigkeit des russischen Präsidenten, denn der Tenor bei den NATO-Partnern ist ja, das war kein Angriff, sondern ein Test, wie die NATO reagiert und ein Test, wie weit Russland gehen kann.
Ja, was ich ja auch spannend finde, ist, dass jetzt plötzlich so Sachen diskutiert werden, wie hat man da nicht eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Sprich also, wie teuer darf eigentlich die Gegenwehr gegen eine billige Drohne überhaupt sein? Wie können wir uns das alles leisten? Das sind ja Fragen, mit denen hat man sich so eigentlich, also ich zumindest mal nicht so beschäftigt in der letzten Zeit. Und hinzu kommt, dass jetzt auch immer mehr konkrete Zahlen über benötigte Gelder für den Verteidigungsetat bei uns oder auch über geplante Aufrüstungsmaßnahmen in Russland ans Tageslicht kommen. Wenn ich lese zum Beispiel, das Land plant im nächsten Jahr die Zahl seiner Soldaten auf 1,5 Millionen anwachsen zu lassen, dann ist das mehr als nur eine Zahl. Das klingt dann schon bedrohlich für mich. Kommst du mit solchen Angaben klar, so als Journalist, aber auch als ganz normaler Mediennutzer?
Also als Journalist, speziell in den Nachrichten, aus denen ich ja komme, da nimmt man so eine Zahl meistens erstmal nur so zur Kenntnis und denkt dann, okay, abwarten. Erstmal gucken, ist das vielleicht einfach erstmal nur Getöse aus Moskau? Welche Bedeutung hat das überhaupt? Oder ist das jetzt vielleicht nur eine Absichtserklärung? Können die Russen das überhaupt, so viele Leute ins Militär bringen? Und selbst wenn sie es schaffen, können sie überhaupt richtig ausrüsten? Weil das haben wir ja im Frühjahr 2022 in der Ukraine gesehen, dass Russland das nicht unbedingt immer hinbekommt. Aber als Mediennutzer, der diese, ich nenne es mal Initialskepsis nicht hat und vielleicht auch diese ganzen Hintergründe nicht so parat hat, da kann ich schon verstehen, dass so eine Meldung einen erstmal ein bisschen überwältigt.
Generell habe ich momentan das Gefühl, dass wir wieder mehr über das ganze Thema Verteidigungspolitik erfahren wollen. Über die NATO, den Bündnisfall, wann tritt er eigentlich ein? Waffenlieferungen, Truppenstationierungen, rüsten die Medien auch auf? Was ist so dein Eindruck?
Ich denke gezwungenermaßen ja, und ich hatte direkt diesen Vergleich im Kopf, das war ja zu Beginn der Corona-Pandemie auch schon so. Also erst diese Überwältigung, dann hat man als Journalist angefangen, sich in die Feinheiten reinzufuchsen und irgendwann kam dann auch so diese Selbstreflexion, wie technisch, wie detailreich sollten oder können wir eigentlich werden und jetzt das Ganze eben mit einem Krieg vor Augen.
Und deshalb fragen wir uns heute, martialische Medien, wie berichten über Wehrpolitik? Mein Name ist Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Stefan Eising. Und eingeladen haben wir uns zu diesem Thema Uli Haug. Er ist für den Saarländischen Rundfunk in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio. Und zu seinen Spezialthemen gehört eben auch die Verteidigungspolitik. Hallo Uli in Berlin.
Hallo, grüß euch.
War das schon immer ein Thema und eine Herzensangelegenheit für dich, die Wehrpolitik? Oder bist du da eigentlich reingerutscht? Und natürlich die Frage aller Fragen, warst du überhaupt beim Bund?
Also ich bin reingerutscht, ganz ehrlich, als ich nach Berlin gegangen bin. Der SR-Korrespondent hier im Hauptstadtstudio hatte traditionell Verteidigung. Also auch meine Vorgängerin und auch Vorgänger davor hatten sich immer mit diesem Thema beschäftigt. Insofern habe ich das geerbt. Und jetzt gleich, um es mal klar zu machen, nein, ich war nicht beim Bund.
Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in Berlin. Hat denn die Bedeutung der Berichterstattung über Streitkräfte, Militärpolitik, Strategien und Bündnisse und so weiter in den letzten Jahren zugenommen? Vielleicht eine rhetorische Frage.
Also die Bedeutung der Berichterstattung hat sicherlich seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, also im Februar 2022, zugenommen. Was man aus meiner Sicht dabei letztlich kritisch sagen muss, ist, dass die Berichterstattung immer sehr auf Schlagwörter verengt geblieben ist. Also Wehrpflicht, Wehrdienst, ja oder nein, Taurus, wir erinnern uns, dieser Marschflugkörper soll an die Ukraine geliefert werden. Oder wir haben dann mal irgendwann über den Begriff kriegstüchtig diskutiert. Diese Debatten, die kann man, die muss man führen, aber die werden eben aus meiner Sicht bislang immer sehr eindimensional und auch nicht sehr grundsätzlich geführt. Wir haben immer noch nicht so eine wirklich tiefgehende gesellschaftliche Debatte, auch in der Berichterstattung, was es eigentlich heißt, Demokratie auch im Ernstfall verteidigen zu müssen. Also die Diskussion, dass man Demokratie möglicherweise im Kriegsfall verteidigen muss, können muss, die haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren trotzdem kaum geführt.
Jetzt ist ja vielleicht auch durch den Verteidigungsminister, der diese Kriegstüchtigkeit gefordert hat, dieses K-Wort plötzlich wieder in der Mediensprache angelangt. Ist die Sprache generell ein bisschen martialischer geworden?
Generell würde ich nicht sagen, aber wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, das war ein Versuchsballon. Das Wort kriegstüchtig hat erstmal der Generalinspekteur Breuer eingeführt und dann hat es der Verteidigungsminister Pistorius übernommen. Die wollten eben auch schauen, wie die Gesellschaft damit umgeht. Da hat es eben viel Gegenwind gegeben, auch vor allem aus der SPD, also aus den eigenen Reihen von Pistorius. Und wenn man sich sein Wording in den letzten Monaten anschaut, dann ist er da doch, was das Formulieren angeht, viel zurückhaltender geworden. Intern würde ich mal sagen, wenn wir uns hier mit den Fachpolitikern unterhalten, und zwar nicht nur, wenn man sagt, jetzt klassisch von der Union oder von der SPD, sondern auch mit den Grünen, da ist das Wording sehr viel härter, ne? Also da wird schon im Moment ganz klar gesprochen, dass wir uns auch als Europa, als Deutsche, als NATO-Staaten in einer Vorkriegsphase befinden. Also das sind Wörter, die so eben in der Öffentlichkeit überhaupt nicht großartig benutzt werden, aber intern fallen solche Begriffe, ja.
Jetzt hat ja jeder Hauptstadtkorrespondent so ein paar Spezialgebiete. Bei dir ist es unter anderem die Verteidigung. Ist die Berichterstattung über Verteidigungspolitik eine andere journalistische Arbeit als jetzt in anderen Fachbereichen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Im Grunde genommen ist es normale journalistische Arbeit, aber es gibt Unterschiede. Ich finde, dass es ein Teilbereich ist, der sehr, sehr umfänglich ist. Da ist zum einen mal die Dimension der Bundeswehr, die Größe, die Logistik, die dahinter steckt. Das ist vielen Menschen da draußen nicht ansatzweise klar. Dann hast du natürlich diese maximale Position. Es geht um Leben und Tod. Ja? Jetzt waren wir nicht in einen Krieg verwickelt, aber ein Beispiel, die Evakuierungsmission aus Kabul, als Afghanistan-Einsatz eben zu Ende ging, da haben Soldaten ihr Leben riskiert, um Menschen herauszuholen, oder bei der Evakuierung aus dem Sudan. Also da spielen sehr emotionale und nachvollziehbare Gründe immer eine Rolle. Es geht auf der anderen Seite um Standort, um Wirtschaftspolitik. Es geht um ganz viel Geld, das auch ganz gerne mal verbrannt wird mit irgendwelchen Rüstungsprojekten, die dann nicht laufen, und irgendwelchen Goldrandlösungen, die Generäle eben haben wollen. Und es geht aber auf der anderen Seite auch nochmal um so ein Thema wie Zivilschutz. Also wie resilient ist die Gesellschaft? Sind wir eigentlich darauf vorbereitet, dass beispielsweise eben irgendwelche Drohnen über irgendwelche wichtigen Einrichtungen wie zum Beispiel Elektrizitätswerke oder Ähnliches oder Häfen fliegen? Ja? Also das sind ganz unterschiedliche Bereiche, die alle letztlich in diese Sicherheitspolitik mit reinspielen. Und das macht es aus meiner Sicht journalistisch interessant.
Also ich so als klassischer Kulturjournalist, so von meinem Herkommen her, kann ja ohne Probleme sagen, ja, ich mag Oper oder ich finde klasse, dass hier ein neues Museum gebaut wird oder alles das ist ja eigentlich positiv besetzt. Dann kann man hingehen und sagen, ja, das ist vielleicht schlecht kuratiert oder vielleicht Geld an der falschen Stelle ausgegeben, aber im Großen und Ganzen ist es ja eine positive Sache, über die wir so im Kulturbereich berichten. Hast du schon mal den Vorwurf gehört, dass deine Arbeit letzten Endes trotz der ganzen Feinheiten, die du eben ja schon geschildert hast, so eine Art mediale Mobilmachung auch sein könnte?
Ja, das hören wir regelmäßig. Also wir bekommen da regelmäßig Fanpost. Die kommt zum Teil von besonders friedensbewegten Menschen, die für sich eben in Anspruch nehmen, aus der Friedensarbeit beispielsweise zu kommen. Die sehen das alles sehr kritisch. Wenn man ehrlich ist, wird da häufig auch relativ viel Verständnis auch für Putins Russland erklärt. Da werden manchmal auch Teilaspekte ausgeblendet, also dass das Bild, was wir im Moment haben, beschönigt wird. Und es ist auch immer nicht so ganz klar, mit welcher Motivation diese Mails bei uns landen. Aber das ist völlig klar, die landen bei uns regelmäßig, wenn wir Podcasts machen oder wenn wir zum Beispiel vor allem auch Artikel für Tagesschau.de schreiben, also Analysen zu irgendeiner aktuellen Sachlage, dann gibt es regelmäßig entsprechende Post. Und auf die antworten wir dann halt.
Genau, und was antwortet ihr da?
Also im Endeffekt ist es so, dass man von beiden Seiten aufs Dach bekommt. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich war nicht bei der Bundeswehr. Es gibt auf der einen Seite die Sprachpuristen der Bundeswehr, wenn wir was falsch bezeichnen oder wenn wir nicht zwischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern unterscheiden, dann melden die sich. Das ist immer relativ harmlos. Die bekommen dann eine freundliche Antwort und ich nehme dann die sachliche Kritik auch an. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Friedensbewegten. Auch das lese ich mir dann durch. Dann gibt es eine Antwort und möglicherweise versuche ich dann auch meine Argumentation darzulegen und das eben auch nochmal zu unterfüttern mit Argumenten, warum ich zu dem Schluss komme oder eben nicht dazu komme. Und im Endeffekt muss man sich mit dieser Kritik dann sachlich auseinandersetzen, sofern sie denn auch wirklich sachlich ist.
Du hast Afghanistan eben schon angesprochen. Das Ende des Afghanistanskriegs, wenn wir 2021 jetzt mal als Ende definieren, hast du ja in deiner Berliner Zeit auch mitbekommen. Um mal so einen Vergleich zu kriegen, was ist für einen Hauptstadtjournalisten journalistisch anspruchsvoller, über den Ukraine-Krieg berichten oder über Afghanistan?
Also ich habe es wegen Corona und Co. nicht mehr nach Afghanistan geschafft, was ich eigentlich im Nachhinein echt bedauere. Aber ich habe eben diesen Abzug, die Evakuierung vom Flughafen in Kabul und dann letztlich auch den entsprechenden Untersuchungsausschuss, den es gegeben hat, beobachtet. Und ich fand es letztlich dramatisch, wie egal dieses Thema der Gesellschaft gewesen ist und immer noch ist. Ja, Afghanistan hat letztlich dann niemanden mehr interessiert. Wir haben das regelmäßig beobachtet. Das war auch aus fachlicher Sicht interessant, wie man sich mit diesem Abzug im Ausschuss auch nochmal beschäftigt hat. Aber in die Berichterstattung haben wir es nur selten geschafft und in der Tagesschau beispielsweise hat es überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und das finde ich angesichts der Dimension, die das Ganze hatte und auch angesichts der Zahl an Bundeswehrsoldaten, die ihr Leben im Endeffekt aufs Spiel gesetzt haben in diesen 20 Jahren und dann auch angesichts des Scheiterns, finde ich wirklich dramatisch, dass wir uns als Gesellschaft nicht tiefer damit beschäftigt haben. Das war Afghanistan. Das hatte aber zumindest noch den Vorteil, dass die Situation damals relativ klar war und dass das Thema Desinformation bei den Taliban jetzt bei uns keine Rolle gespielt hat. Jetzt, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, haben wir eben diese ständige Versuche der Desinformation. Also das alles, was unter hybrider Kriegsführung zusammengefasst wird. Und das ist eben ein wichtiges Thema. Das macht aus meiner Sicht auch den Unterschied. Deutschland ist, nachdem die USA sich zunehmend ja zurückziehen, ein entscheidendes Land für die Ukraine, für die Unterstützung. Und weil wir aus meiner Sicht eben nicht besonders widerstandsfähig sind, resilient sind als Gesellschaft, haben wir eben diese ständigen Attacken, mental und auch technisch. Und darauf sind wir eben nicht besonders gut vorbereitet. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, dass es uns viel betroffener macht als noch im Afghanistan-Krieg.
Kommen wir mal so ein bisschen auf diesen ganzen technischen Aspekt. Nörden wir mal so ein bisschen rum. Du hast eben das Thema Marschflugkörper und Raketen schon angesprochen. Ich habe mich in der Vorbereitung zurückerinnert an eine Unterhaltung mit einer Kollegin. Das war ziemlich zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Da ging es um die Frage, ob Deutschland der Ukraine Panzer liefern soll und wenn ja, welche. Und in der Unterhaltung fiel dann sinngemäß das Zitat: Schützenpanzer, Kampfpanzer, wozu brauchen wir denn diese Details? Es sind halt Panzer. Wie würdest du darauf antworten?
Das ist mir ehrlich gesagt auch passiert. Also als es damals um die ganzen Panzerlieferungen in die Ukraine ging, habe ich von der Kollegin auch ein Panzerquartett geschenkt bekommen. Ja? Also die konnten Panzerhaubitze 2000, Marder, Leopard und welche Tiernamen es alles gibt, auch nicht mehr hören. Man kann natürlich diese Details weglassen, aber diese Panzer haben eben auch für die Ukraine unterschiedliche Aufgaben gehabt. Ne? Und zum Beispiel so ein Marder, das ist eben ein Schützenpanzer, da sitzen dann diese Soldaten, die an die Front gefahren werden, drin. Und in diesem Marder waren sie eben besser geschützt als in vergleichbaren alten, aus russischen oder sowjetischen Beständen kommenden Schützenpanzern der Ukraine. Insofern hat das schon auch einen Unterschied gemacht, ob wir jetzt diese Schützenpanzer dahin liefern oder eben nicht. Und deswegen musste man das dann auch in den Details auch mal erklären. Also so brutal das klingt, so ein Schützenpanzer Marder, der bei uns ausgemustert worden ist, der hat eben möglicherweise vielen ukrainischen Soldaten dann zumindest das Leben verlängert, wenn nicht sogar gerettet.
Wie entscheidet ihr denn eigentlich, welche Details wichtig sind und welche Details man weglassen kann? Das ist ja schwierig eigentlich. Ich habe jetzt gelernt, Radio hören macht klug, dass wenn über einem Kraftwerk eine Drohne auftaucht, in Deutschland erstmal die Frage geklärt werden muss, ist das jetzt eine militärische Drohne oder eine Spionagedrohne? Wenn es die Spionagedrohne ist, rufen wir die Polizei an. Wenn nicht, hoffen wir mal, dass die Bundeswehr vorbeischaut. Da hört es bei mir langsam auf.
Ja, wir hatten in der vergangenen Woche einen Podcast gemacht, eine halbe Stunde mit dem Schwerpunkt Drohnen. Und das war natürlich eine Folge auf diese Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Und da sind wir relativ weit ins Detail gegangen. Und das war dann letztlich auch von den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus die Kritik. Also das ist ein schmaler Grat. Wir versuchen wirklich da auf dem Laufenden zu sein. Auf der einen Seite, wie sieht's rechtlich aus? Und auf der anderen Seite, wie sieht's technisch aus, weil da eben sehr hohe Innovationszyklen sind. Alle 6-8 Wochen kommen neue Drohnen, leider Gottes, auf den Markt, aber es ist einfach so im Ukraine-Krieg. Also da verändern sich ständig die Dinge und deswegen versuchen wir da eben auch am Ball zu bleiben und entsprechend auch zu wissen, was im Moment mit den Drohnen auf der einen Seite, aber auch mit der Abwehr dieser Drohnen passiert. Das ist ein schmaler Grat, so abschließend kann ich euch das gar nicht beurteilen, aber die Kritik an unserem letzten Podcast hier im Hauptstadtstudio beim Berlin-Code war eben, dass wir teilweise zu stark in den Details gewesen sind. Auf der anderen Seite sollte der Bürger, die Bürgerin eben aber auch wissen, die Bundeswehr ist für Einsätze in Deutschland im Friedensfall nicht zuständig. Es ist die Polizei, die zuständig ist. Es ist schwierig, überhaupt eine Drohne zu treffen, wenn sie irgendwo über dem Truppenübungsplatz herumfliegt. Und es gibt dann wiederum das Problem, dass sie irgendwo reinstürzen kann. Also diese Dinge, die man sich ja durchaus mal fragen kann, die sollten wir schon erklären. Aber ich glaube, wir müssen und dürfen auch nicht irgendwie in jedes Detail irgendeiner neuen Drohne gehen.
Ich spiele jetzt mal ein bisschen Otto Normalhörer oder Normalzuschauer und sage, okay, das interessiert mich schon alles bis zu einem gewissen Grad. Ich würde es mir eigentlich auch ganz gerne ein bisschen aneignen, aber ohne jetzt vielleicht die gesammelten Werke von Tom Clancy, Jagd auf Roter Oktober, durchackern zu müssen. Was würdest du mir empfehlen, wie ich mir das Wissen aneigne und was sind so die wichtigsten Sachen, die ich wissen müsste, was so Militärtechnik angeht?
Also, wer sich mit ganz grundsätzlich Waffensystemen auseinandersetzen will, der kann schlicht und einfach auf die Seite der Bundeswehr gehen. Da wird zumindest das, was alles irgendwie im Bundeswehrbestand ist, schon mal halbwegs ordentlich erklärt. Dann gibt es natürlich Blogs wie Augengerade aus. Der ist sehr fachspezifisch. Da wird quasi alles, was aktuell irgendwie Thema ist, angesprochen. Es gibt Internetseiten der Rüstungsindustrie, da kann man natürlich dann auch sehen, in welche Richtung im Moment Entwicklungen gehen, wie da die Diskussion ist. Es gibt natürlich dann aber auch ganz regulär Seiten und Newsletter, beispielsweise vom Institute for the Study of War. Da kann man eben gucken, wie sind im Moment die Frontverläufe in der Ukraine. Da kann man sich angucken, wo die Russen vorstoßen, wo die Ukrainer sich zurückziehen. Also all das ist im Internet breit verfügbar, ist auch in hohem Niveau verfügbar. Und es gibt natürlich zahllose Bücher, was die Bundeswehr angeht oder auch was den Krieg in die Ukraine angeht, was mögliche Szenarien auch angeht, wenn eben Russland beispielsweise die Ukraine einnehmen würde. Also da gibt es mittlerweile nach 3 Jahren Krieg schon sehr, sehr viele auch populärwissenschaftliche Artikel, Internetseiten, Blogs und alles. Also Informationen auf hohem Niveau gibt es auf jeden Fall. Man muss nur aufpassen, dass man sich eben ja nicht auf halbseitige Seiten begibt.
Aber hinter alledem oder über alledem schwebt ja das Grauen eines realen Krieges.
Absolut.
Und wie gehst du damit um?
Also für mich hat das familiär in den letzten 3 Jahren schon eine andere Rolle gespielt als auch für die Kollegen. Wir reden darüber natürlich irgendwie in der Redaktionskonferenz, aber wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, kommt man da auch möglicherweise zu anderen Einschätzungen, Abwägungen. Familiär hat es schon mal irgendwie Überlegungen gegeben, ja, was machen wir denn, wenn es soweit wäre? Also fliegen wir dann ins Saarland, möglichst weit nach Westen. Diese Überlegungen, die spielen da schon eine Rolle, weil ich natürlich tagtäglich erstens sehe, was passiert, zweitens erlebe, wie zum einen eben die Generalität, das Verteidigungsministerium über dieses Thema spricht, die Experten, die Fachpolitiker unterwegs sind. Wir sind natürlich dann auch entsprechend in anderen Ländern, wo das auch noch mal viel stärker Thema ist. Also wir sind dann auf Reisen mit dem Verteidigungsministerium im Baltikum, wenn es darum geht, eben diese sogenannte Litauen-Brigade aufzustellen. Ich war jetzt in Finnland mit dem Bundeskanzler. Da ist das Thema hybride Kriegsführung ein Dauerthema. Die Finnen haben 1500 Kilometern Grenze zu Russland. Die sehen natürlich, was auf der anderen Seite da passiert. Also da fließt wahnsinnig viel Information ein und da ziehe ich für mich persönlich dann auch entsprechend andere Schlüsse als jemand, der sich nicht so tief damit beschäftigt.
Stefan, jetzt hast du jede Menge Argumente, falls in deiner Redaktion mal wieder die Frage aufgeworfen wird, Panzer ist doch egal. Wie berichten über Wehrpolitik? Ich denke, das ist ein dickes Brett, Uli Haug, der wehrpolitische Experte im Hauptstadtstudio, hat uns dieses dicke Brett mal, ich will jetzt nicht sagen, auf den Kopf gehauen, aber mal deutlich gezeigt, wie dick es eigentlich ist. Hoffen wir, dass es so abstrakt bleibt, wie es momentan noch ist.
Das Brett auf den Kopf und aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich fand es sehr interessant. Uli, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.